den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und nun zum heutigen Zeitungsartikel.
Während alle Augen auf die diesjährige Präsidentschaftswahl in den USA gerichtet sind, lenken wir kurz die Aufmerksamkeit auf die entsprechende Wahl vor 100 Jahren, als bei der 35. Wahl des Präsidenten der Republikaner Calvin Coolidge gegen den demokratischen Kandidaten John W. Davis antrat. Coolidge hatte 1923 nach dem Tod von Warren G. Harding das Präsidentenamt übernommen und sollte diese Wahl haushoch mit 362 Wahlleuten gewinnen. Natürlich waren die beiden Parteien gänzlich anders aufgestellt als heute und die politische Landkarte ebenfalls weit weg vom heutigen Stand, was die Siege des Demokraten im heute traditionell tiefroten Südosten des Landes belegen. Was den politischen Umgangston angeht, lassen sich schon eher Parallelen finden, wenn wir der Einstimmung eines gewissen Dr. Friedrich Glaser auf den amerikanischen Wahlkampf aus dem Hamburgischen Korrespondenten vom 13. August 1924 folgen, die Rosa Läufe uns liest.
Amerika vor dem Wahlkampf von Dr. Friedrich Glaser, New York, Anfang August. Das Sommerklima in den Vereinigten Staaten verbietet, vom hohen Norden oder vom fernen Westen abgesehen, eine Erhitzung der Parteienleidenschaften vor Eintritt des Herbstes. Und nachdem die Konventionen zu Sommeranfang vorüber sind, ist zunächst eine verhältnismäßige Ruhe in der Wahlbewegung eingetreten, die natürlich in einigen Wochen einer Wiederbelebung Platz machen wird. Inzwischen ist der politischen Spekulation umso mehr Gelegenheit geboten, sich in Betrachtung über einen Wahlkampf zu ergehen, dessen Ausgang recht ungewiss ist und der auch sonst des Reizes der Neuheit nicht ganz entbehrt. Bei den Wahlen von 1920 hatte es sich im Wesentlichen um die allgemeine Enttäuschung mit den Ergebnissen des Wilsonschen Phrasenschwalls gehandelt. Da Wilson Demokrat gewesen war, so kam natürlich hierauf wieder ein Republikaner an die Reihe. Und da Wilson den Senat diktatorisch behandelt hatte, so sorgte der Senat diesmal dafür, dass nicht wieder eine Persönlichkeit mit den weitgehenden Machtbefugnissen eines amerikanischen Präsidenten ausgestattet wird, der als demagogischer Diktator den Senat in den Hintergrund schieben könnte. So wurde Harding gewählt, der in der Parteischule aufgewachsen war und auch in seiner Amtsführung im Wesentlichen in den Bahnen seiner Partei wandelte. Unter seinem Nachfolger Coolidge begannen aufs Neue die Reibungen zwischen Kongress und Exekutive und die präsidentiellen Wünsche haben bei der amerikanischen Volksvertretung zum Teil weniger Berücksichtigung bei der eigenen Partei gefunden, als dies seinerzeit bei den letzten Wünschen Wilsons gegenüber einer republikanischen Mehrheit der Fall war. Man hat allerdings Herrn Coolidge in Cleveland als Parteikandidat aufgestellt, während es bekanntlich in New York ungewöhnlich langer Zeit bedurfte, bis die Demokratische Partei sich auf einen Kandidaten zu einigen vermochte. Aber mit dem Zusammenhalt der Republikanischen Partei sieht es im Grunde genommen auch nicht viel besser aus als mit der Demokratischen. Die Parteimaschinen arbeiten zwar noch, aber sie produzieren nichts mehr als im besten Fall Angriffe aufeinander. Kurzum, das amerikanische Parteiwesen in seiner gegenwärtigen Form ist inhaltslos und morsch und müde geworden. Die großkapitalistisch gerichtete republikanische Partei stellt den Farmersohn Coolidge als Kandidaten auf, die kleinkapitalistisch orientierte demokratische Partei ernennt den begüterten Davis. Und die Intellektuellen, die in Amerika allerdings nicht viel zu sagen haben, machen sich in den viel gelesenen Zeitschriften wie Nation, New Republic und American Mercury über die alten Parteien, ihre Helden und Führer und ihre Konventionen und Programme von Herzen lustig. Wenn Witze allein zu töten vermöchten, so wären die beiden alten Parteien schon längst tot. Indessen beweisen Elefant und Esel, die Wappentiere der Republikaner und der Demokraten, dass sie sich trotz aller Verhöhnungen seitens der amerikanischen Intelligenz, die sich um Villard in der Nation, um Mencken im Mercury und um die möglichen Führer der einstigen progressiven Partei Roosevelts in der New Republic scharen, immer noch auf den Beinen zu halten vermögen. Und allen Anzeichen nach wird auch in diesem Wahlkampf eine der beiden alten Parteien doch schließlich ihre Kandidaten ins Weiße Haus hineinbringen. Diese Annahme mag angesichts des Interesses, das in Amerika selber, allerdings vielleicht noch stärker draußen in der Welt, der neu gegründeten dritten Partei entgegengebracht wird, etwas befremdend erscheinen. Aber mit den Erfahrungen der dritten Partei Roosevelts vor Augen wird man in Anbetracht aller sonstigen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten der dritten Partei auch dieses Mal kaum einen Wahlsieg voraussagen können. Gewiss ist La Follette ein Staatsmann, der eine ungewöhnlich reinliche und respektable politische Vergangenheit hat, und gewiss enthält das Programm seiner Partei Forderungen, die in Europa teils längst verwirklicht, teils als kaum erstaunlich betrachtet werden. Indessen scheint es, dass sich die beiden alten Parteien mit ihrer immer noch vollkommeneren Organisation in diesem Wahlkampf mit ganz besonderer Energie an die Millionen derer wenden werden, die bei den letzten Wahlen überhaupt nicht gewählt haben. Die Zahl der Wahlberechtigten, die vor 4 Jahren nicht gewählt haben, betrug volle Millionen. Es erscheint nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Entscheidung des kommenden Wahlkampfes bei diesen Millionen liegt und bei allem Enthusiasmus, der der Partei La Follette da und dort entgegengebracht wird, ist es kaum denkbar, dass in diesem Riesenland mit seinen ungeheuren Entfernungen, mit seiner Presse, die in ihrer Mehrheit der neuen Partei feindselig und misstrauisch gegenübersteht, diesem jungen politischen Gebilde gleich in seinem ersten Wahlkampf ein Erfolg beschieden sein sollte. Es kann nicht bestritten werden, dass die neue Partei die Zersetzung der beiden alten Parteikörper mächtig fördert. Die organisierten Arbeiter beginnen sich von der Herrschaft des alternden Gompers zu befreien und der Partei La Follette zuzuwenden, die ihnen mancherlei Verlockendes bietet. Aber die American Federation of Labor ist ebenso in einem Zersetzungsprozess begriffen wie die beiden alten Parteien, denen sie mehr als einmal zum Sieg verholfen hat. Allein, es heißt eben doch der Entwicklung der Dinge bedeutend vorgreifen, wenn man in der Tatsache der Ernennung eines klar blickenden und politisch-moralisch unangreifbaren Staatsmannes wie La Follette zum Präsidentschaftskandidaten auch bereits seinen Sieg erblicken wollte. La Follette mag zum Bahnbrecher für einen anderen werden, ihn heute schon als künftigen Sieger auszurufen, ist stark verfrüht. Man darf nicht vergessen, dass bei der Stimmung der amerikanischen Wählermassen auch die augenblickliche Wirtschaftslage eine recht einflussreiche Rolle spielt. Nun schien es noch vor einigen Monaten, dass angesichts des unverneinbaren Konjunkturumschwungs mit einer ausgedehnteren Depression im amerikanischen Wirtschaftsleben zu rechnen sein würde. Inzwischen aber hat sich die Wirtschaftslage recht uneinheitlich gestaltet. Von einer allgemeinen Depression kann kaum die Rede sein, und selbst der zutreffenderen Bezeichnung der augenblicklichen Geschäftslage als einer stark stagnierenden gegenüber lässt sich der Einwand erheben, dass sich da und dort in der Eisen- und Metallindustrie wieder Anzeichen einer Belebung andeuten. Die Arbeiterentlassungen sind teilweise groß gewesen, aber stellenweise lässt sich auch wieder eine Steigerung des Beschäftigungsstandes feststellen. Die Warenlager sind nicht groß, die Kreditansprüche relativ gering und die Kaufkraft der Bevölkerung ist noch ungemindert. Fast hat es den Anschein, dass das ganze amerikanische Wirtschaftsleben nur eines gewissen Anstoßes, einer Anregung bedarf, wie sie etwa von dem Zustandekommen einer deutschen Anleihe ausgehen könnte, um sofort wieder eine nicht unbeträchtliche Wiederbelebung zustande kommen zu lassen. Dazu kommt, dass infolge der allgemeinen Verhältnisse auf dem Weltmarkt sich die Lage der amerikanischen Pharma unzweifelhaft in letzter Zeit nicht unwesentlich gebessert hat. Vor einigen Monaten noch war gerade hier die Unzufriedenheit sehr stark und die neue Partei hatte natürlich mit der Möglichkeit des Zuströmens der Wählermassen aus diesen Kreisen zu rechnen. Ob sich diese Hoffnungen erfüllen werden, bleibt abzuwarten. Jedenfalls zeigt sich auch an diesem Beispiel, wie ungeheuer schwer es ist, in diesem Lande riesiger Ausdehnung und ganz verschiedenartiger Verhältnisse politische Voraussagungen machen zu wollen.
Ding, ding.
Damals galt vielleicht noch als Siegesformel bei der Wahl: It's the economy, stupid.
Bing, bing, bing.
Heutzutage muss man wohl sagen: It's the lies, stupid.
Bing, 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 bing.
Insofern informiert euch, etwa bei uns über die Zeit vor 100 Jahren, täglich. Und deshalb
Bing, 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 bing.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.